Moin, ich bin Kerstin von Forelle Gelb und erzähle euch Dinge, über die ich gern nachdenke. Interessantes aus dem kühlen Norden und von anderen Flecken. Bunt gemischt, wie das Leben halt so ist. Mein geheimer Geheimplan, je mehr ich euch hier vollquassele, desto sicherer werde ich beim Sprechen. Und wenn ich groß bin, ja, das dauert noch, aber dann will ich auf der Bühne meine Kurzgeschichten vortragen. Hier jedoch gibt's andere Themen für euch. Gestern ist mir was Ungutes passiert, etwas, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ich hatte den Auftrag, ein Gewächshaus auszuräumen, winterfertig machen. Ich habe ja einen Nebenjob als Gärtnerin. Nicht, dass ich einen grünen Daumen habe, aber immerhin tue ich so. Der Auftrag war, die Zucchini abernten, die Pflanze raus und die ganzen Tomatenpflanzen, die sich wirklich bis an die Decke ranken, raus. Das Gewächshaus ist relativ groß und uralt. Zum Teil ist es gemauert und sogar ein Ofen ist drin und ein Stuhl. Eine Werkbank auch. Stellt euch eine Mischung aus Dschungel und Hexenhäuschen vor. Alles in einem. Ich liebe so alte Gewächshäuser. Sie versprühen irgendwie so einen morbiden Charme. Und ich liebe Tomaten. Weil sie richtig viel Histamin enthalten, esse ich sie als Allergikerin eher selten. Als ich versucht habe, die erste Tomatenpflanze aus dem Dschungel zu rupfen, hat sich sofort ein betörender Geruch breit gemacht. Der Geruch von Nachtschatten, so nenne ich ihn. Also eigentlich Tomatengeruch. Ich mag ihn. Nein, ich liebe ihn. Dieses leicht bittere, betörende. Aber meine Lunge liebt es nicht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich auf die ätherischen Öle von Tomatenpflanzen reagieren könnte. Aber dieser Tomatenpflanzen-Urwald und der geschlossene Raum haben sofort meine Bronchien verengt und ich hatte nach kurzer Zeit einen Asthmaanfall. Den hatte ich seit Jahren nicht mehr in dieser Form. Ich bin rausgerannt und habe draußen überlegt, ob ich mit dem Rad heimfahre und mein Spray hole. Aber mit Atemnot gegen den Wind und Hügel ankämpfen, kommt nicht gut. Also, draußen hinsetzen, da ist so eine Bank, Atemübungen und ablenken, bis es besser wird. Und als ich so auf der Bank saß und die Schafe mich verwundert angesehen haben, dachte ich an Nachtschatten und Hühnertod und daran, dass es doch sogar Nachtschattengewächse gibt, die man früher geraucht hat, sogenannte Asthma-Zigaretten. Sollte ich mir vielleicht ein Tomatenblatt zusammenrollen und anstecken? Lieber nicht. Stattdessen habe ich gedacht, ach, mit Atemnot kann man gut schreiben. Hinterher ist der Anfall bestimmt weg. So war das auch. Ich habe als Asthmatikerin viele Übungen damals auf Kur und immer wieder gelernt, die man anwenden kann. Und ich habe mir deswegen keine großen Sorgen gemacht, dass ich jetzt da umfallen werde. Habe trotzdem vorsichtshalber geguckt, ob ich Empfang habe, um vielleicht doch einen Rettungswagen rufen zu müssen. Musste ich aber nicht. Ich bin erwachsen und ich kenne mich und meine Lunge tatsächlich sehr gut und habe halt einfach geschrieben. Und zwar folgendes. Nachtschatten stammt von Nachtschaden ab. So hieß das früher. Nachtschaden bedeutet nämlich Albtraum. Und man dachte im Mittelalter und in der Neuzeit, dass man mit diesen Pflanzen gegen Albträume vorgehen könnte. Bei der Einnahme bestimmter Nachtschattengewächse kommt es nämlich zu einem tiefen und traumlosen Schlaf. Ebenso wusste man früher schon, dass sie bei Asthma, Depressionen, Entzündungen, Krampfleien, Schmerzen und anderen Beschwerden helfen. Aber man hat diesen Gewächsen auch andere Dinge zugeschrieben. Einige wurden bei Operationen als Narkosemittel verwendet. Es war jedoch ein schmaler Grat zwischen Narkose und Atemlähmung. Die Dosierung war schwer und so manch einer ist nicht mehr aufgewacht. Ebenso dachte man, Hexen verwendeten sie, um Flugsalben herzustellen. Denn man ging davon aus, dass Hexen einen Gegenstand mit dieser Salbe beschmieren und sie erst dann damit fliegen konnten. Ein Besenstiel mit Flugsalbe, den die Hexe mit nackten Beinen bestieg, ließ sie abheben. Eine solche Salbe erhielten die Hexen angeblich direkt vom Teufel oder von einer älteren, bereits in Hexenrituale eingeweihten Frau. Ihr kennt den Hexenhammer, oder? Das hat der Inquisitor Heinrich Kramer geschrieben, so ein Standardwerk. Danach wurden die Verhöre von den Hexen protokolliert und es war ein richtiger Fragenkatalog drin. Der Hexenhammer ist von 1486 und in Kapitel 2, Absatz 3 steht: Die Art aber des Ausfahrens ist diese. Wie sich nämlich aus dem Vorhergehenden ergeben hat, haben die Hexen sich eine Salbe aus den gekochten Gliedern von Kindern, besonders solche, die vor der Taufe von ihnen getötet worden sind, zubereiten und nach der Anleitung des Dämons damit irgendeinen Sitz oder ein Stück Holz zu bestreichen, worauf sie sich sofort in die Lüfte erheben. Dachte er wohl, ja. Aber es gibt gar kein einziges überliefertes Rezept aus dieser Zeit. Man weiß aber, dass die angeklagten Hexen wohl bei der Folter eine Salbe aus Nachtschattengewächsen auf die Genitalien aufgetragen worden ist. Die berauschende Wirkung, von der ich später berichte, brachte die Frauen dann in einen Rausch, einen Zustand, als wären sie wirklich vom Teufel oder einer anderen Macht besessen. Und das war dann wieder der Beweis für die Verhörer, dass sie mit dem Teufel im Bunde waren. Ebenso erzählten sie im Rausch wohl Dinge und sahen Dinge, über die sie dann sprachen, was sie im nüchternen Zustand wohl nie getan hätten. Bei der peinlichen Befragung, auch Folter genannt, kamen dann die erstaunlichsten Rezepturen zutage, die die angeblichen Hexen nannten. Sie beruhten kaum auf Arzneiwissen. Sie hingen vielmehr mit der schrägen Fantasie der Verhörenden zusammen und mit dem Fragenkatalog, den sie abarbeiteten. Dazu dann diese ständige Wiederholung der Fragen unter Folter. Irgendein Rezept kommt dann da halt raus. Und Giftpflanzen kannte man ja, also sagte man mal vielleicht Tollkirsche und ein bisschen Bilsenkraut und dann wieder ein tolles Kraut wie Baldrian, was ja nicht giftig ist. Und schon gab es ein Rezept. 100 Rezepte kamen heraus bei der Folter. Bestimmt hatten einige der Frauen, die man als Hexen anklagte, Kräuterwissen. Ich glaube aber nicht, dass sie sich selbst dadurch berauscht haben. Sie nutzten es vielleicht, um Krankheiten zu heilen. Ein Fußbad aus Nachtschatten für guten Schlaf zum Beispiel. Oder eine Salbe, um Schmerzen in einer Wunde zu betäuben. Ärzte nutzten diese Gewächse ja auch aus diesen Gründen. Jahrhunderte später kochten sie aus verschiedenen Nachtschattengewächsen eine Salbe und testeten sie. Rauschhafte Visionen von Flugerlebnissen, von verzerrten optischen Bildern, von Menschen und Fabelwesen, von Tierwerdung sowie von sexuellen Erlebnissen gab es unter dem Einfluss dieser Salbenrezepturen. Diese Sinnestäuschungen waren unglaublich überzeugend. Und nach dem Rausch war man so abgeschlagen und fertig, als hätte man diese Abenteuer wirklich erlebt. Aus solchen Halluzinosen könnte der Hexenritt also seine Herkunft haben. Die auslösenden Inhaltsstoffe waren ja damals nicht bekannt. Deshalb brachte man die Wirkung der Drogen mit den mystischen Fähigkeiten und Zauberkünsten von einer Hexe in Verbindung. Nachtschattengewächse wurden deshalb schon per Definition zu Zauberpflanzen erklärt. Stempel drauf, fertig. Sie stehen für Widersprüche. Nachtschatten bedeutet Glück oder Wahnsinn, Leben oder Tod, Mut oder Furcht, Leichtigkeit oder Angst. Die psychoaktive Wirkung der als Rausch- und Zauberpflanzen bekannten Nachtschattengewächse wie Alraune, Bilsenkraut, Engelstrompete, Goldkelch, Stechapfel, Tollkirsche gründet in erster Linie auf sogenannten Tropanalkaloiden, vor allem auf Atropin, das übrigens in jeder Apotheke vorrätig sein muss. Warum, erkläre ich später. Atropin also und Hyoscyamin und Scopolamin. Vereinfacht formuliert vermindern diese die Wirkung vom Parasympathikus. Es kommt zu Halluzinationen und anderen Symptomen. Außerdem ähneln Atropin und Scopolamin in ihrer chemischen Struktur den Neurotransmittern Adrenalin und Noradrenalin, kennt ihr alle, wodurch sie an diese Rezeptoren andocken und so sorgen sie für eine verstärkte Freisetzung dieser Botenmoleküle. Welche Nachtschattengewächse haben welche Wirkung? Es gibt ja wirklich viele Nachtschattengewächse. Die bekanntesten sind wohl unter anderem die Tollkirsche, auch unter dem Namen Belladonna bekannt. Belladonna bedeutet schöne Frau. In der Renaissance haben italienische Frauen es genutzt, daher der Name. Aber auch in anderen Teilen Europas wurde der Saft in die Augen geträufelt. Eine geringe Menge sorgt für riesige Pupillen. Sie nutzen es sozusagen, um die Wirkung ihrer Ausstrahlung zu verändern. Schöne Frauen war anscheinend so ein Schönheitsideal damals, mit großen Pupillen herumzulaufen. Aber bereits ein mittlerer Rausch durch Belladonna kann zu einem Kontrollverlust führen. Im Gegensatz zu klassischen Psychedelika kann Tollkirsche echte Halluzinationen hervorrufen. Dann kann man nicht mehr zwischen Sein und Schein unterscheiden. Und so ein Trip kann mehrere Tage andauern. Ohne den Einfluss der Tollkirsche zu bemerken, bewegt man sich in Richtung Horrortrip und eventuell auch in große Gefahrensituationen. Bilsenkraut, auch bekannt. Nach der Einnahme kommt es zu körperlichem Unbehagen, zu einem dicken und schweren Kopf. Die Pupillen werden auch hier groß. Dazu kommen dann Visionen und teils furchterregende Halluzinationen. Schon das Einatmen von gerösteten Samen führt zu einer Steigerung von Geruchs- und Tastempfindungen. Stechapfel ist in meinem Schrebergarten damals gewachsen. Wunderschöne Pflanze und wunderschöne riesige Blütenblätter. Man konnte dem Stechapfel beim Wachsen zuschauen, so groß wurde er. Es war eine schöne, aber auch etwas unheimliche Pflanze für mich. Ich habe es einfach wachsen lassen und tatsächlich fast nur aus der Ferne beobachtet. Typische Symptome nach der Einnahme sind Mundtrockenheit, starkes Durstgefühl, Dazu kommt eine verschwommene Wahrnehmung mit Weitstellung der Pupillen und erhöhter Herzfrequenz. Dann kommt es zu Halluzinationen, Delirium und Verlust der motorischen Koordination. Auswirkungen, die letztlich sogar zu Atemversagen und bis hin zum Tod führen können. Engelstrompete. Das riesige, dekorative Nachtschattengewächs kann wie die Tollkirsche Halluzinationen erzeugen, die dann nicht mehr als solche erkannt werden. Überdosierungen können tagelange Delirien mit wochenlangen Nachwirkungen zur Folge haben und schließlich auch zum Tode führen. Horrortrip und Atemlähmung, Glück und Albtraum. Es gibt immer wieder Meldungen, dass sich Jugendliche vergiftet hätten, weil sie mal so einen Bio-Pflanzenrausch ausprobieren wollten. In vielen Pflanzen schwankt der Gehalt der Wirkstoffe, dass man die Menge nicht abschätzen kann. In jeder einzelnen Tollkirsche zum Beispiel ist ein anderer Gehalt der Giftstoffe. Nachtschatten können also den Tod bringen, einen in den Wahnsinn treiben. Sie werden aber auch erfolgreich in der Medizin eingesetzt, auch heute noch. Je nach Sorte sind sie analgetisch und antiasthmatisch, antimikrobiell, entzündungshemmend oder haben sogar antikanzerogene Wirkung. Sie werden beim Augenarzt benutzt, um Pupillen zu weiten, um Magensäuresekretion bei Magengeschwüren zu hemmen, bei Pilzvergiftungen durch muskarinhaltige Pilze oder bei Insektizidvergiftungen. Und deswegen, wie ich vorhin gesagt habe, ist der Wirkstoff Atropin aus Nachtschattengewächsen in jeder Apotheke erhältlich. Er muss erhältlich sein wegen dieser Vergiftungen. Er ist nämlich ein Antidot. Zurück ins Gewächshaus. Meine Atmung war nach dem Schreiben und den Atemübungen fast wieder normal. Ich habe dann 3 Masken aufgesetzt, also Mund-Nasen-Schutz, und ich war froh, so viele dabei zu haben. Alle im Rucksack verstreut. Trotzdem roch es auch durch sie hindurch noch nach Tomaten. Der Geruch war so betäubend und betörend. Ich habe dann immer 5 Minuten im Dschungel gearbeitet und 5 Minuten Pause im Freien gemacht. Dann war ich endlich fertig mit der Arbeit. In Tomaten ist auch Gift. Solanin. Das ist in allen grünen Teilen der Pflanze. Auch in den Stellen von grünen Kartoffeln. Es ist giftig und beim Verzehr kann es zu Übelkeit oder Durchfall oder so kommen. Aber auch hier, die Menge macht das Gift. Und wer isst schon 200 grüne Tomaten? Keine Halluzination, kein Delirium und Flugsalbe kann man damit auch nicht herstellen. Wir haben also Nachtschattengewächse, die Tag für Tag auf dem Teller landen. Paprika und Kartoffeln, Aubergine und Tomate. Allen gemein ist, sie galten früher als geheimnisvoll und besonders. Und heute bereichern sie fast jedes Gericht. Sie üben seit jeher eine Faszination aus, werden in anderen Ländern zu schamanischen Ritualen benutzt, wurden früher genutzt, um Albträume zu vertreiben. Auch Giftmorde wurden mit ihnen verübt. Eine Pflanzengattung, die so viele Gegensätze hat wie keine andere. Und obgleich ich den Geruch von Tomaten liebe, diese ätherischen Öle, die sie ausströmt, haben diese mir als Allergikerin den Rest gegeben und einen neuen Widerspruch ausgelöst. Ich sterbe vor Glück bei dem Einatmen der Geruchsmoleküle und mein Körper fängt an zu streiken und macht dicht. Also ich fand es erschreckend und interessant zugleich, meine körperliche Reaktion zu beobachten. Passt auf euch auf, Leute. Schneidet das Grüne aus Kartoffeln und wenn ihr im Sommer ein Gewächshaus voller Tomaten habt, also ich lehne den Auftrag ab, mich um diese zu kümmern. Ich bewundere sie nun wie einst den Stechapfel, lieber weiter aus der Ferne. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Sonntag. Eure Kerstin.